Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ESMS Explain. Heute mit dem spannenden Thema Business Continuity im Krankenhaus. Für diese Folge habe ich mir einen Gast eingeladen. Er ist seit 1990 in der IT tätig, hat eigene Software entwickelt für die Personaleinsatzplanung, war IT-Leiter bei einem großen kommunalen Krankenhausträger und hat 2018 das Unternehmen Netec GmbH übernommen. Sein Fokus: Gesundheitseinrichtungen. Anpacken statt diskutieren. Mit seinem Unternehmen unterstützt er beim Aufbau und dem Betrieb des klinischen Prozessmanagements sowie in dem Bereich Informationssicherheit und der Einführung von ESMS-Systemen. Sein Credo: Technologie soll helfen, nicht hindern.
ESMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Ja, herzlich willkommen, Dirk Wolters, hier im Podcast. Grüß dich.
Ja, Alex, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unsere nächste Zeit.
Ja, wir haben uns ja letztes Jahr im Herbst, glaube ich, kurz kennengelernt im Vorgespräch. Ich habe gesehen, wir haben eine relativ vergleichbare oder eine ähnliche Vita hinter uns. IT und Gesundheitswesen bewegt uns in der Vergangenheit, aber auch heute noch. Und insofern dachte ich, ist es ein gutes Thema für uns beide, uns mal über das Thema Business Continuity zu unterhalten. Um mal zu schauen, in welchem Zusammenhang das auch im Rahmen eines ESMS ein Thema ist und wie man da herangehen kann. Dirk, bekanntlich sind Krankenhäuser keine Wellness-Einrichtungen. Ne? Für gewöhnlich geht man eigentlich, wenn man irgendwelche körperlichen Sorgen hat, im schlimmsten Fall oder normalerweise natürlich unvorhergesehen, und erwartet als Patient, dass man jetzt die Behandlung bekommt, dass das Krankenhaus darauf vorbereitet ist, jederzeit verfügbar ist. Und Verfügbarkeit ist ja ein klassisches Kriterium aus unserem ESMS, spielt dann auch so in die Verfügbarkeit von der Dienstleistung im Krankenhaus mit rein. Und der Patient kommt mit seinem Leidensdruck an, hat Erwartungen aber auch an die Gesundheitsversorgung. Das trifft natürlich den Arzt, aber auch bis hin zum Essen. Ich sage immer so schön, das Wohl des Patienten hängt am Essen im Krankenhaus, glaube ich. Das kann man unbescholten sagen. Insofern ist das, glaube ich, ein Thema, was uns vielleicht nachher auch nochmal bewegen wird.
Auf jeden Fall.
Ja, aber Krankenhäuser gibt es ja auch in den verschiedensten Größenkategorien. Wir haben hier in Berlin Charité und an anderen Orten kleine Häuser mit 150, 200 Betten vielleicht. Die sind alle gar nicht unbedingt miteinander vergleichbar. Sie haben den ähnlichen Handlungsauftrag, verschiedene Fachrichtungen. Aber von der Größe und der Organisation im Haus ist natürlich immer eine, sicherlich Dynamik drin, wo man sagen kann, es kann nicht jeder gleich das Thema anpacken. Deswegen wäre für mich erstmal interessant, Dirk, weißt du, ob es zum Thema Business Continuity überhaupt eine gesetzliche Verpflichtung gibt? Habe ich da die Notwendigkeit, das zu machen, oder ist das ein i-Tüpfelchen?
Ich würde nicht sagen i-Tüpfelchen, das ist eigentlich notwendig, wie du es schon gesagt hast. Ich nehme jetzt einfach mal das Thema Essen auf. Was passiert denn, wenn die Küche stillsteht und die Patienten kein Essen bekommen? Also sollte man sich um das Thema Business Continuity Management auf jeden Fall kümmern. Und ja, faktisch ist es verpflichtend. Wenn wir das BSI-Gesetz nehmen, Kritiseinrichtungen, die für die größeren, die sind halt entsprechend natürlich gefordert, technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung der IT- oder der Informationssicherheit zu treffen. Und dazu gehört natürlich auch, dass das alles weiterläuft. Es ist auf jeden Fall, ob es jetzt faktisch notwendig ist, gesetzlich vorgeschrieben, es ist wichtig, dass man es hat. Das gilt auch für kleinere Häuser. Ob jetzt groß, klein, ein Haus muss funktionieren. Und ja, wir haben entsprechende Vorgaben. Das BSI-Gesetz, die Kritisverordnung sagt es da. Das Krankenhaus-Zukunftsgesetz hat ja gesagt, hey, ihr müsst in Informationssicherheit, in IT-Sicherheit investieren. Wobei ja immer wieder diese Unterscheidung Informationssicherheit, IT-Sicherheit.
Also ja, ewiges Thema, nicht?
Dieses ewige Thema. Und wenn ich denn ein ESMS einführe, da ist ja auch dann wieder die Frage, ist BCM Teil eines ESMS oder ist es nicht? Das ist immer so die Frage. Wir sprechen aber immer über Notfall. Und Notfall gehört natürlich dazu. Je mehr wir digitalisieren, müssen wir uns auch damit beschäftigen, was ist, wenn das Unternehmen, ich sage jetzt Unternehmen Krankenhaus, und es sind Unternehmen, wenn die Digitalisierung ausfällt, es muss ja trotzdem weiter funktionieren. Und deswegen, ja, BCM ist faktisch verpflichtend.
Dirk, du hast gerade Notfall angesprochen. Ich habe mich schon mal zurückgerettet an unsere Vorgespräche. Der Notfall ist das eine, Business Continuity ist das andere. Ich glaube, das BSI hat sich auch bewusst in den letzten Jahren dafür entschieden, ihr Rahmenwerk so ein bisschen umzustrukturieren, weg vom Notfallmanagement hin zu einer Business Continuity. Wer fachlich dort ein bisschen versiert ist, kennt den alten Standard 100-4, der dann zur 200-4 auch aufgewachsen ist, in dem das Thema dann als Managementsystem aufgebaut ist, nachdem man sich auch sehr gut orientieren kann. Findest du es wichtig, dass man sich wirklich mit der Business, also mit dieser systematischen Herangehensweise der Business Continuity befasst? Oder genügt es für kleine Häuser auch, Notfallmanagement zu machen, zu sagen, wie kümmere ich mich darum, wenn mein Server ausfällt, okay, ich brauche ABC und dann geht's weiter? Oder muss ich heute auch schon wirklich größer denken?
Ich glaube, man sollte größer denken und daher muss man es auch tun, weil lass uns doch einfach mal betrachten, was ist Notfallmanagement? Notfallmanagement wird ja immer klassisch betrachtet, wie kriege ich meine digitalen Systeme im Falle eines Ausfalls so schnell wie möglich wieder in Betrieb?
Genau.
Das ist wichtig. Was macht aber BCM? BCM schaut ja eigentlich darauf, was ist, wenn die digitalen Systeme vielleicht auch längerfristig ausfallen? Wie gehe ich dann damit um, damit ich meinen Betrieb sicher habe? Ich gehe jetzt einfach mal weg vom Krankenhaus auf Flughäfen. Wir erinnern uns, letztes Jahr hatten wir wieder CrowdStrike. Da waren wieder einige Flughäfen, die ihren Betrieb einstellen mussten, weil sie konnten nicht boarden und sie konnten das Gepäck nicht verladen. Stelle ich mir die Frage vor 30 Jahren, wie hat man es da gemacht? Funktionierte doch auch. So, wir können ja nicht immer davon ausgehen, Notfallmanagement sagt, wie kriegen wir die Systeme ans Laufen? Ja, ich habe ein gespiegeltes Rechenzentrum, also wenn eins ausfällt oder was auch immer ist, dann kann ich aufs zweite umschalten und so weiter. Wir bauen ja Maßnahmen, dass wir möglichst digital arbeiten können. Aber ich muss mich doch damit auseinandersetzen, dass irgendwas auch mal nicht digital funktioniert. Und das ist erstmal der Unterschied zwischen Notfallmanagement und BCM für mich. Das gehört irgendwo zusammen. Und wenn ich mir jetzt im Prinzip die 204, die du ja angesprochen hast, anschaue, die sagt ja eigentlich, hey, wir beschäftigen uns mit Business Continuity Management und da ist Notfallmanagement ja ein Teil davon, wird als Teil gesehen. Genau. Und auch das Krisenmanagement. Wenn ich jetzt dieser Norm folge, dann geht es ja dann darum, wieder sich auch mit der Business Impact Analyse zu beschäftigen.
Spannendes Thema.
Absolut spannendes Thema, die ja wieder aufsetzt auf das IT-Risikomanagement. Es gehört ja... So. Im Prinzip haben wir ja alles irgendwo zusammen. Das Problem ist aber, aus meiner Sicht, IT-Risikomanagement und Business-Impact-Analyse, da schauen wir nur auf die großen Teile. Jetzt gehen wir wieder zum Krankenhaus, zur Speiseversorgung zurück. Was ist, wenn die Küche ausfällt? Ist ja toll, dann muss ich irgendwo anderswo Essen herbekommen. Das macht die BIA, die großen Teile sich anschauen. Aber was ist, wenn das System, mit dem ich die Speisen aufnehme, nicht funktioniert, dann kommt ja nichts in die Küche, damit sie überhaupt produzieren kann. So, und da sehe ich so ein bisschen den Nachteil der Norm, dass ich immer nur die großen Teile betrachte, aber die kleinen, das, was rauskommen kann, nicht. Ein anderes Beispiel, ich hatte ein Gespräch mit einem Apotheker eines Maximalversorgers, setzt ein Unit-Dose-System ein. Klassischerweise würde man in der BIA das Unit-Dose-System als extrem wichtig betrachten. Wie gehe ich damit um? Und er sagt, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn das Ding ausfällt, nimm den Schlüssel, mach das Ding raus, hol die Tabletten raus. Was aber viel wichtiger an der Stelle für den Apotheker ist, wie kommen denn die Medikationsanordnungen in die Apotheke? Also dieser kleine, feine Prozess, wenn der ausfällt. Oder wenn da das AMTS, die Arzneimitteltherapiesicherheit, die Kontraindikationsprüfung ausfällt. Das hat vielleicht auch Auswirkungen darauf. Die werden aber im Regelfall weniger betrachtet oder erst viel später. Und deswegen halte ich es für notwendig, nicht nur Notfallplanung, das ist schön, damit sorge ich dafür, dass das Digitale läuft, aber ich muss mich damit beschäftigen, was ist, wenn das ganze Digitale auch mal länger ausfällt? Wie gehe ich damit um?
Das heißt, insbesondere muss ich auch einen Wert darauf legen, dass ich die Abhängigkeiten von Prozessen und auch nach vorne und nach hinten schaue, wo sind Abhängigkeiten, zeitliche Abhängigkeiten, systematische Abhängigkeiten, um darauf auch genauso eingehen zu können. Denn das kleine Korn Sand im Getriebe kann auf einmal ein großes Bollwerk ins Stocken geraten, bringen.
Ja, deswegen muss man sich eigentlich alle Prozesse anschauen, meiner Meinung nach, im Unternehmen, weil die können Einfluss haben. Im Industriebereich, ich erinnere mich noch, zu Corona-Zeiten bei einem großen deutschen Automobilhersteller, der auch LKWs herstellt, die so einen Stern auf dem Ding auf der Kühlerhaube haben. Da standen dann auf dem Hof hunderte LKWs, die nicht ausgeliefert werden konnten, weil irgendein Chip fehlte. Hm, hat niemand dran gedacht, dass das Supply Chain vielleicht mal zusammenbrechen könnte. Kleiner Supply Prozess, Chain kleines Thema, Teil. Ja. Und das habe ich im Krankenhaus an vielen anderen Stellen.
Fällt dir da ein Prozess ein, wo du sagst, den vergisst man auch mal gerne bei so einer Betrachtung, der ist quasi so ein Tipp jetzt aus der Realität, wo ich sage, da hat in meinem Umfeld keiner dran gedacht, dass das auch wichtig sein könnte. Du hast jetzt gerade schon in der Speiseversorgung den Input erwähnt, aber gibt es so ein Thema, wo du sagst, und das hat mich selber vielleicht überrascht, dass wir das entdeckt haben, dass das wirklich einen Impact auf das ganze System hat?
Es ist ja so, wenn ich digital arbeite, längere Zeit digital arbeite, dann verlasse ich mich ja drauf, dass ich durch die Maske geführt werde. Und ich vergesse als Anwender häufig, was muss ich alles erfassen. Ein ganz einfaches Beispiel, was einen großen Impact haben kann, ist das Einlesen der EGK-Karte. Ja, du steckst das Ding ins Gerät. Wenn das Gerät ausfällt, habe ich immer noch ein zweites. Es handelt sich aber um digitale Geräte. Die können auch mal manipuliert werden. Darüber macht sich keiner Gedanken, was muss ich da machen. Also ich kenne kein Krankenhaus, was da irgendwo dann mal zumindest ein Stück Papier hat, wo drauf steht, du musst die und die und die Daten erfassen, damit du auch später abbrechen kannst gegen deine Krankenkasse. Ein Tag ist es nicht schlimm, trage ich nach. Zwei Tage, spätestens nach einer Woche, wenn ich die versicherten Informationen nicht habe, nähern wir uns einem Liquiditätsproblem. Was ein einfacher Prozess, wo niemand dran denkt.
Ja, das heißt, und ich muss eigentlich schon im Vorfeld, wenn ich digitale Prozesse ans Rollen bringe oder spätestens, wenn sie laufen, mir Gedanken nochmal vorher machen, welche Ersatzverfahren habe ich, welche Ersatzverfahren kann ich anwenden und auch wie lange kann ich sie überhaupt anwenden und nicht nur ein Nachtragen zu gewährleisten, sondern auch vielleicht eine Funktionalität, einen Notbetrieb zu gewährleisten zu können.
Absolut. Ein anderes Beispiel aus der IT jetzt. Das ist in jedem Unternehmen so. So steht es ja dann auch in ISMS drin. Wir müssen um Backup und Recovery kümmern. Macht jeder. Jeder überprüft, dass das Backup gelaufen ist. Aber wie viele machen wirklich mal einen Test, ob das Backup funktioniert? Da fehlt es meistens sogar an den Ressourcen, an Speicherplätzen, dass ich es überhaupt mal zurückspielen kann. Man verlässt sich darauf, was eine Software oder dass die Software, die das Backup macht, was sie mir sagt, das Backup ist durchgelaufen, dass es auch funktioniert. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das war so 93, 94. Das habe ich auch gemacht. Ich habe das Band immer gewechselt. Die Software hat immer gesagt, super. Jahreswechsel, Server runtergefahren, er kam nicht mehr hoch. Wir haben nie zurückgespielt. Dann stellt sich fest, das letzte wirklich funktionierende Backup war ein halbes Jahr alt. War nicht lustig.
Eine ähnliche Situation habe ich auch erlebt. Ich kann das absolut nachvollziehen. Gerade wenn man eben diese regelmäßige Wiederherstellung nicht testet und sich darauf aber verlässt, dass sie funktioniert, ist man letztlich verlassen eigentlich. Im Ernstfall.
Ja, das ist so.
Sag mal, was mir noch im Gedanken kommt, wir haben schon über Prozesse gesprochen, die man auch gerne mal vergisst oder die eine besondere Herausforderung darstellen können. Da kommt ganz schnell die Frage nach der Prozesslandkarte. Die stellen wir uns schon im ISMS grundsätzlich so ein bisschen. Aber welche Erfahrung hast du mit Prozesslandkarten in der Realität? Wir kennen Systeme KTQ im Gesundheitswesen, wo man versucht natürlich Qualitätsmanagement zu betreiben und eine rudimentäre Prozesslandkarte herzuzaubern, die zertifizierfähig ist. Aber ist das auch das Instrument, mit dem man wirklich jetzt im Rahmen der Business-Kontinuität arbeiten kann?
Also Prozesslandkarten, wirklich aussagekräftige Prozesslandkarten, ja, die gibt es. Im Prinzip ist ja jeder Prozess in einem Krankenhaus mindestens schon 3 oder 4 Mal irgendwo dokumentiert. Prozessmanagement liegt ja im QM, also da ist es schon mal dokumentiert. Wir haben im Datenschutz, wo wir schon mal ein paar Prozesse betrachten, wir haben KTQ, was du angesprochen hast. Die Informationssicherheit sagt ja auch, hey, wir brauchen prozessverantwortlich, also sollten wir auch Prozesse betrachten. Wenn ich dann runterbreche auf den B3S, da sind es erstmal nur die IT-Prozesse. Das heißt aber, wir haben irgendwo Papier oder digitale Leichen oder Dokumente, Prozessbeschreibungen aus verschiedenen Dingen, die aber nie zusammengeführt wurden. Das ist ja der schiere Wahnsinn. Diese
Frage hat
Ja, diese Informationen sind nie zusammengeführt worden. Und du sprichst da so ein Thema an, wofür ich ja absolut auch stehe, ist Prozessmanagement ist für mich so das tapfere Schneiderlein. Ich kann so viele Fliegen auf einmal erschlagen, wenn ich es einmal richtig mache, weil im Prozess liegt ja auch das Wissen des Unternehmens. Es gibt Unternehmen, wenn du sprachst eben kleinere Häuser an, 100, 200 Betten. Da ist die Verantwortung auf einzelne Mitarbeiter, zwei Handvoll Mitarbeiter verteilt, die das Wissen haben. Es ist im Regelfall nie runtergeschrieben. Es steht auch nicht in den Prozessen drin. Häufig sind die Prozessbeschreibungen so helikoptermäßig. Ja, wir machen eine Aufnahme. Wunderbar. Was machen wir denn in der Aufnahme? Wirklich aufs Datum runter geht kaum jemand. Wenn ich das aber mache, dann sehe ich auch, wo Probleme sind. Und wenn ich dann sage, ich nutze ein Tool, wo ich die Informationen des Prozesses beschreibe, gleichzeitig aber auch eventuelle Probleme in der Bedienung runtermache, wo ich zusätzliche Informationen hinterlege. Beispielsweise nehmen wir das Einlesen der EGK-Karte, die gerade nicht funktioniert, ich muss was machen, dann brauche ich halt meine Krankenkassenliste, die ich als Link da drin habe. Und gleichzeitig auch dann dokumentiere, hey, das ist ein digitales System, was mache ich zum Thema Ausfallsicherheit, wenn dieser Prozess gerade mal nicht funktioniert. Dann habe ich alles unter einem Teil vereint. Ich bringe also die ganzen Bereiche, wo ich Prozesse betrachte, zusammen und kann dann auch das Wissen in den Prozessen nutzen. Nebeneffekt noch dabei, ich habe diesen Self-Service, ich habe aber auch ein Onboarding-Teil. Jeder, der Software schon mal implementiert hat, weiß, es gibt immer schlaue Handouts und nach 5 Jahren liegen diese Handouts mit Eselsohren immer noch im Schreibtisch. Die Screenshots da drauf sind meistens veraltet und existieren gar nicht mehr. Ist ja Prozess. Ja, QM macht Prozesse, die kann jeder vielleicht auch in irgendwo mal sehen, aber meistens nicht verstehen. Diese werden dann häufig im BPMN angelegt, in irgendwelchen Ablaufdiagrammen, die aber auch nicht jeder verstehen kann oder verstehen will. Sie sollten so dokumentiert sein, dass sie jeder verstehen kann, jeder verstehen will und aus meiner Sicht auch jeder dran arbeiten kann, auch Verbesserungsvorschläge machen. Das ist das, was ich immer versuche, auch im mit dem Begriff im Gesundheitswesen Healthcare Kaizen unterzubringen. Das ist ja das, was Toyota gemacht hat mit seinem Kaizen-Begriff. Alle Mitarbeiter wissen über alle Prozesse Bescheid, haben das Wissen in den Prozessen und wissen auch, was muss getan werden und können Verbesserungsvorschläge machen. Ich kann jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Und wenn ich das jetzt verbinde, das Prozesswissen mit der Ausfallsicherheit, dann habe ich auch ein verdammt gutes PCM, weil es jeder weiß. Und habe dann auch die Mitarbeiter auch wieder, da kommen wir wieder das Thema Informationssicherheit, wie kriegst du an die Mitarbeiter ran, bin ich automatisch dabei.
Das heißt, du wirst im Prozessmanagement schon den Ansatz verfolgen, hier genau schon zu hinterfragen, ist es für diese Prozesse auch ein Ausfall berücksichtigt? Gibt es dort entsprechende Alternativen, Lösungen, wie bei einem Prozessausfall umgegangen werden kann? Absolut. Was mich ergänzend zu der Frage halt auch hinleitet, würdest du mit diesem Thema Prozessen anfangen, dir lieber was rausgreifen zu sagen, getan ist besser als darüber zu reden, ist auch immer natürlich richtig. Oder würdest du hier eher ein planvolles Vorgehen vorziehen, zu sagen, ich mache mir wirklich erst einen Überblick und suche mir die Struktur raus. Wie würdest du bei einem Kunden, der sagt, ich möchte mich mit dem Thema BCM beschäftigen, initial vorgehen?
Das ist nicht ganz so einfach. Also grundsätzlich, wenn ich in ein Unternehmen komme, im Krankenhaus, die Prozesse sind ähnlich. Sie sind aber immer unterschiedlich, weil unterschiedliche Systeme genutzt werden, die auch unterschiedlich betrachtet werden müssen hinsichtlich der Ausfallsicherheit. Das heißt natürlich als erstes sich erstmal einen Überblick gewinnen, was ist denn überhaupt alles da? Und dann auch zu entscheiden, mit welchen Prozessen wollen wir jetzt erstmal anfangen? Was sind jetzt wirklich die kritischen Prozesse? Da kann es natürlich wichtig sein, die BIA zu machen und zu schauen, was sind wirklich die kritischen Prozesse, aber dann die gesamte Prozesskette zu betrachten. Bleiben wir bei der Küche. Nicht nur die Küche zu betrachten, sondern was gehört alles zur Küche? Und dann kommt dann automatisch dieses Thema, wie nehme ich die Speisenwünsche der Patienten auf, mit rein. Und dann stelle ich fest, wenn das ausfällt, läuft meine Küche nicht und habe nicht nur dafür gesorgt, dass ich eine alternative Speisenversorgung habe. Das heißt also, sich nicht nur auf das Große fokussieren, sondern auf das Kleine. Wichtig an der Stelle aus meiner Sicht ist, die handelnden Mitarbeitenden einzubeziehen. Also jeder, der irgendwo arbeitet, ist ja ein Teil der Wertschöpfungskette und jeder kann dazu beitragen. Und wichtig an der Stelle, und ich glaube, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, wenn wir Software einführen irgendwo, dann unterhalte ich mich dann mit der Pflegedienstleitung, beispielsweise wenn es in der Pflege ist. Die ist aber vielleicht schon 3 Jahre in der Pflegedienstleitung und hat mit der täglichen Pflege nichts mehr zu tun. Ich bekomme also Antwort von dem Wissen von vor 3 Jahren. Ich brauche aber das Wissen der Leute. Ich muss ja auch, wenn ich Informationssicherheit betrachte, ist es die Anforderung, Prozessverantwortliche benennen. Es ist wichtig, Leute zu finden, die Bock darauf haben, aus meiner Sicht, da mitzumachen, die Prozesse aufzunehmen und auch die Verantwortung für die Prozesse zu übernehmen. Wenn sich also was ändert, auch das entsprechend zu dokumentieren, dann habe ich immer Prozessbeschreibungen, die absolut up-to-date sind, mit einer Ausfallsicherheit, die immer up-to-date ist.
Das heißt, du hast ja aber eigentlich einen zentralen Prozessmanager wirklich im Fokus, der für diese Themen Anlaufpunkt ist, Anlaufstelle ist, um das auch wieder diese Informationen, die regelmäßig, ich sag mal, bei Bedarf zu aktualisieren sind, auch wieder zusammenzuführen. Ich glaube, also ich kann mir schwierig vorstellen, wenn ich diese Prozesspflege rauswerfe ins Unternehmen, zu sagen, definier das, dann auch diese kontinuierliche Pflege von Beschreibungen und auch Notfallalternativen sicherzustellen.
Es ist so, es gibt nicht den einen Prozessmanager, sondern genau wie es ja die unterschiedlichen Standards in der Informationssicherheit fordern, wir brauchen Prozessverantwortliche. Das sind halt unterschiedliche Personen im Unternehmen. Und es gibt dann, aus meiner Sicht, sollte es ein Prozessmanagement Board geben, was die ganzen Leute auch steuert, auch überprüft, seid ihr up to date. Beispielsweise Release-Wechsel. Bei einem Release-Wechsel auch Neuerungen in den Prozessen zu dokumentieren. Passt das, die neue Software, vielleicht ist da ein Haken rangekommen, den wir gar nicht berücksichtigt haben, ist das in unserer Prozessbeschreibung noch drin? Die Leute, dass man das macht. Dann aber auch, wenn es um Prozessoptimierung geht oder Änderungswünsche, die ich habe, gemeinsam zu besprechen. Weil das, was ich am Anfang vielleicht mal ändere, wo ich an einer kleinen Schraube drehe, könnte ganz am Ende zu fatalen Problemen führen. Beispiel aus der Industrie, Automobilproduktion. Jemand sagt, hey, lass uns doch am Anfang die Frontscheinwerfer einbauen. Ist eine tolle Idee, weil es ist noch Platz. Ich komme viel besser dran. Aber dann, wenn die Vereinigung zwischen Karosserie und Motor stattfindet, ist vielleicht nicht genug Platz für den Motor. Manche Ideen erscheinen gut, müssen aber dann auch gemeinsam mit anderen Verantwortlichen besprochen werden. Das gilt natürlich dann auch ganz besonders im Thema Informationssicherheit oder auch dem Ausfallmanagement. Wenn ich irgendwas ändere in der Arbeitsweise, ein neues Tool einfüge, dann muss ich halt auch dann auch schauen, passt das in den Prozess? Habe ich für das neue Tool eventuell die Ausfallsicherheit betrachtet? Weil wir gehen ja immer mehr weg, wobei im Krankenhaus ist immer noch so dieser Best-of-Suite-Ansatz. Ich bin ein Best-of-Breed-Verfechter. Best-of-Breed bedeutet aber, ich habe natürlich viele Schnittstellen. Schnittstellen haben nun mal die Eigenart, dass sie auch mal ausfallen können. Dann ist das Thema Ausfallsicherheit auf jeden Fall zu betrachten. Auch das wird häufig in den Prozessbeschreibungen nicht mit berücksichtigt. Da ist ein Systemwechsel, da sind mehrere beteiligte Systeme. Wie kommunizieren die Systeme untereinander?
Wenn ich gerade das Thema Prozessbeschreibung nochmal aufgreifen möchte, ich glaube, da gibt es ja auch so differierende Vorstellungen bei den Beteiligten, was sollte eine Prozessbeschreibung berücksichtigen, wenn ich sie jetzt für einzelne Themen erstellen darf. Ich sag mal, der eine macht wirklich die kontinuierliche Erfassung jedes Klicks, den er macht, um zum Ergebnis zu kommen. Der andere betrachtet es wirklich ereignisbasiert, wo sind Absprungpunkte, wo sind jetzt relevante Punkte, wie tief siehst du dort die Notwendigkeit oder die Anforderungen an diese verschiedene Mitarbeitergruppen, die ja jetzt zu involvieren sind, was ich sehr gut finde, wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen und dort mit ins Boot zu nehmen, um auch dieser Anforderung gerecht werden zu können. Da steckt ja auch Ressource dahinter.
Das ist eine Diskussion, die führen wir mit unseren Kunden häufig. Auf welche Ebene müssen wir tatsächlich runter? Wenn ich beispielsweise ein Anamneseformular bin, ist es da wichtig zu sehen, dass ich jeder Prozessschritt, ich erfasse den Vornamen, den Nachnamen, die Straße, die Postleitzahl, ist es wichtig? Ja, es kann wichtig sein. Nehmen wir einfach das Beispiel BMI-Rechner, was ja ohne Berechnung stattfindet. Da wird deine Körpergröße, dein Geschlecht und dein Gewicht aufgenommen. Daraus wird dein BMI berechnet. Ja, da ist es wichtig, dass die Felder da sind. Weil wenn du den BMI für irgendwas brauchst, sei es für die Speisenversorgung, weil, wie in meinem Fall, man ist vielleicht ein bisschen übergewichtig, dass man auf Diät gesetzt werden soll, ist der BMI als Kennzeichen da wichtig, auch für die Speisenversorgung. Wenn er ausfällt, bekomme ich vielleicht ein Essen, was nicht ganz so toll ist. Oder ich erfasse Allergien, was ja dann auch für die Speisenversorgung gegebenenfalls von Bedeutung sein kann. So, und dann, das muss man aber, glaube ich, von Fall zu Fall unterscheiden. Ja, eigentlich ist jedes Datum, jeder Datumswert ein eigener Prozessschritt. Was auch hilfreich sein kann, um, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, das als Onboarding-Instrument an die Hand zu geben. Es kann aber auch wichtig sein, so wie ich das gerade eben sagte, wenn wir beispielsweise im Bereich der Medikation sind, was aus dem Krankenhausinformationssystem aufgerufen wird, ruft aber ein externes System zur Kontraindikationsprüfung auf. Dann kann ich genau da, wenn ich das nicht mache feldmäßig, kann ich auch nicht erfassen, hier ist eine Schnittstelle, die eventuell Probleme machen kann, für die ich eine Ausfallsicherheit brauche.
Also letztlich muss ich mir Gedanken machen, bevor ich den Prozess digitalisiere, welche Informationen sind da wirklich innerhalb des Prozesses relevant und können auch Auswirkungen auf Folgesysteme haben, die davon abhängig sind. Gerade auch bei der, wie du schon sagtest, die BMI-Berechtigung hört sich völlig lapidar an. Wenn daraus aber schon vielleicht eine Beteiligung der Diätassistentin im Pflegekontext resultiert, kann das auch gut digitalisiert werden. Aber nur, wenn der Prozess auch klar dazu definiert ist und dann danach digitalisiert im besten Fall.
Richtig. Und das ist aber genau das, was man, ich komme nur auch aus der Softwareentwicklung, das machst du halt im Requirement Engineering, machst du es ja genauso. Man nimmt jedes Feld auf, was der Kunde braucht. Also auf der Ebene müssen wir uns unterhalten. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, wenn ich sage, wir sind im Anamnesebereich. Ja, da ist es natürlich auch immer fachabteilungsspezifisch. Da braucht man auch zusätzliche Informationen. Der Urologe braucht sicherlich weitere Informationen als der Orthopäde. Aber 80% sind die Informationen gleich. Da kann es dann auch hilfreich sein, nicht für den Bereich Urologie einen eigenen Prozess Anamnese zu machen, Orthopädie einen eigenen Prozess, sondern dann vielleicht zu sagen, wie kann ich die Prozessaufnahme so gestalten, dass ich sage, okay, im Rahmen der Anamnese werden die Daten erfasst. Also da muss man, glaube ich, das gewisse Fingerspitzengefühl entwickeln, weil wenn die Daten aber wiederum Auswirkungen auf andere Bereiche hat, dann ist es wichtig, auf das spezielle Datenfeld aus meiner Sicht einzugehen.
Ja, wer schon mal gezwungen war, ein Krankenhausaufenthalt zu buchen, weiß, pflegerische Aufnahme, ärztliche Aufnahme, therapeutische Aufnahme und jedem wird dasselbe erzählt. Bei jedem wird im besten Fall dasselbe auch nochmal dokumentiert, aber im Ernstfall sogar in einzelne Datensilos, die nicht miteinander zusammen agieren. Der eine weiß mehr, was der andere nicht weiß und gerade bei Kontraindikationen, die vielleicht dann auf einmal zum Tragen kommen könnten bei anderen Prozessen im Unternehmen, ist diese Information versagt.
Du sprichst ja genau das Thema aus. Das, was wir mit den Prozessen machen, hat nicht nur Auswirkungen auf das BCM. Ich will nicht sagen, es ist ein Abfallprodukt, das wir im BCM mit guten Prozessen machen. Es unterstützt einfach auf der Ebene, die man sonst nicht betrachtet. Es unterstützt aber auch der Verbesserung im Unternehmen. Weil, wenn wir noch ehrlich sind, wenn ich in der administrativen Aufnahme ärztlich, pflegerisch dreimal nach meinen Angehörigen gefragt werde, frage ich mich doch auch, bin ich hier richtig im Krankenhaus?
Richtig, wissen Sie überhaupt, was Sie tun?
Ja.
Ja, da war mich interessiert dabei noch eine Frage, wenn wir schon über Prozesse und Prozessausfall gesprochen haben. Ist es denn überhaupt relevant, warum ein Prozess ausfällt bei der Business Continuity? Muss ich mir Gedanken machen und muss ich mir im Vorfeld über verschiedene Szenarien Gedanken machen oder spielt das eigentlich gar keine Rolle, sondern ich konzentriere mich auf den tatsächlichen Prozessausfall?
Sowohl als auch. Weil wenn ich ein Tool habe, ich nehme mal das Tablet an, was ein WLAN braucht, dann ist es ja durchaus interessant, warum funktioniert jetzt die Applikation nicht? Steht meine Applikation still oder funktioniert das WLAN nicht? An der Stelle ist es dann ja auch wichtig, wie reagiert eventuell auch eine Applikation? Kann eine Applikation auch weiter funktionieren, auch ohne WLAN und dann die Daten puffern und dann zurückschreiben? Von daher, ich muss beides ein Stück weit betrachten.
Weil du dann das WLAN nicht als Prozess betrachten kannst, sondern als Ressource und die Ressource kann halt letztlich ausfallen oder darauf eingeführt werden.
Genau. Dann, aber ja. das ist ja dann auch, in der Prozessaufnahme ist es ja wichtig, nicht nur die Prozessschritte zu machen, sondern wer sind die Mitwirkenden und was sind die Systeme oder die benötigten Ressourcen an der Stelle. Ja, dann kann ich das in dem Prozess dann auch haben und dann sehe ich halt, oh, da ist WLAN. Das heißt, ein WLAN-Ausfall hat dann auch einen Einfluss tatsächlich auf meine Prozesse. Und deswegen ist es halt dann auch wichtig zu sagen, wenn ich das Ganze mache, dass ich sage, hey, wenn ich jetzt einen WLAN-Ausfall habe, in dem Netzwerksegment 4711, welche Prozesse sind davon betroffen? Und das sind Anforderungen. Solche Fragen kann kaum einer beantworten. Weil, ja, ich weiß, WLAN-Ausfall, dahinter hängt dann vielleicht noch das CT in dem Bereich, dies und das und jenes. Also wird wahrscheinlich das betroffen sein. Aber was da vielleicht noch von betroffen ist, dass die Speisenversorgung auch davon betroffen ist, daran denkt man gar nicht in dem Moment.
Weil die Daten auch gar nicht erstmal dort ankommen, wo sie hin sollen. Aber richtig. An der Stelle frage ich mich wiederum, hat denn der Prozessverantwortliche tatsächlich auch diesen Weitblick oder die Möglichkeit, genau diesen Schritt WLAN mit zu berücksichtigen? Er sieht, es ist ein Tablet, hat die Funktionsweise von Tablet, aber ist für ihn jetzt auch tatsächlich auch der Bereich der Ressource, der notwendigen Ressource WLAN erkennbar und mit zu erfassen? Oder muss ich da nochmal andere Blickwinkel mit einspielen, wo ich sage, das kann nicht jemand aus dem Bereich alleine machen. Der kennt seine Arbeitsweise, er kennt seine Prozesse, wie er sie durchführt, er kann sie auch dokumentieren, aber vielleicht fehlen ihm auch trotzdem notwendige Hintergrundinformationen, Zusammenhänge.
Weißt du? Das wird sicherlich so sein, dass diese Informationen und Zusammenhänge fehlen. Vielleicht fehlt auch das Wissen, das technische Verständnis.
Ja.
Deswegen, wenn wir zum Kunden gehen, unterstützen wir den Kunden. Wir nehmen nicht die Prozesse alle auf, weil das ist ja auch immer so die Frage, wie viele Prozesse hat ein Unternehmen? Ein Krankenhaus hat sicherlich mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Prozesse. Das heißt, wenn wir das machen, es ist ja ein Prozess, der über mehrere Monate oder sogar Jahre laufen kann. Unser Ziel ist es, immer den Kunden dahin aufzuschlauen und auch die Prozessverantwortlichen dahin aufzuschlauen, zu sagen, hast du das bedacht, hast du das bedacht, hast du das bedacht. Es ist aber wichtig, dass auch immer ein, ich sage jetzt einfach mal ganz bewusst, ein Kontrollgremium gibt, was nochmal drüber schaut. Und da ist auch so ein Prozessmanagement Board natürlich wichtig, dass sich auch gegebenenfalls auch die Prozesse mal beschreiben lässt. Weil derjenige, der für den Prozess A zuständig ist, weiß aber nicht, dass hinten ein weiterer Prozess es vielleicht gibt, der mit meinem Prozess zu tun hat. Und es braucht sicherlich eine Gruppe von Leuten, die das Gesamtverständnis haben. Also die Notwendigkeit ist auf jeden Fall nochmal da. Auch wir stellen fest, wenn wir Prozesse aufnehmen, dann nehmen wir sie auf, so wie sie uns gesagt werden. Wenn wir die den Kunden dann präsentieren, dann heißt es doch häufig, also das haben wir ein bisschen anders, da habt ihr das vielleicht falsch verstanden. Es ist ganz normal. Und dann kommt ja immer noch die Interpretationsfreudigkeit von den handelnden Personen im Unternehmen ab, wie sie die Prozesse denn tatsächlich auch leben.
Und das lässt mich ein bisschen zu einer Folgefrage nochmal anschließen. Du hast gerade gesagt, ich brauche ein übergeordnetes Gremium, was sich mit dem Thema beschäftigt. Siehst du das im Bereich QM? Siehst du das im Bereich ISMS? Siehst du das völlig losgelöst davon? Muss es übergeordnet sein? Oder ist das vielleicht natürlich individuell, kommt darauf an?
Immer diese Frage, finde ich total klasse, weil wir haben doch eigentlich so dieses typische Denken, ich habe ein QM, ich habe einen Datenschutz, ich habe eine Informationssicherheit, ich habe ein IT. Das sind ja so im Bereich der Informationssicherheit so diese vier Player auf einmal. Verdammt nochmal, im Regelfall sind das ja alles Alpha-Tierchen und stehen immer, und ich habe sehr häufig so erlebt, dass sie in Konkurrenz stehen. Nee, ihr steht doch nicht in Konkurrenz. Ihr habt so viele Schnittmengen. Tut euch doch mal zusammen. Lebt es doch mal vernünftig und seht, der IT-Leiter sieht den Datenschützer als notwendiges Übel an. Der Informationssicherheitsbeauftragte ist eigentlich die Konkurrenz, weil er überwacht ja die IT und das QM steht irgendwo oben drüber, weil das muss es alles dokumentieren. Nee, es muss Hand in Hand gehen. Und das ist halt genau, ja, das ist ja, trifft ja auch dazu, was ich gesagt habe, es muss Hand in Hand gehen, dann kann ich auch eine gemeinsame Prozessdokumentation für alle Bereiche erstellen und kann halt auch sagen, hier, ich habe einen Prozess, Speisenaufnahme, Medikation, Untersuchung, was auch immer, ich kann da direkt dann auch die Normenzuordnung ja schon treffen. Das fällt in den Datenschutz, in den Normenbereich 3, 4, 5, das im Bereich Informationssicherheit, das im Bereich KTQ, das in dem Bereich sowieso. Das heißt, man muss da einmal zusammenkommen, man muss da gemeinsam drüber schauen und die Prozessverantwortlichen dann auch denen die Informationen geben. Also es gehört da eine vernünftige Zusammenarbeit dazu. Ein Umdenken, aber auch im Unternehmen.
Im besten Fall halt auch eine gemeinsame Datenbasis, um eben Redundanzen und konträre Informationen einfach versuchen zu vermeiden.
Die habe ich aber aktuell ja nicht, weil das QM macht seine Prozessdokumentation fürs QM, für die 9001, der Datenschützer für den Datenschutz, der ISB für sein ISMS, KTQ für dies und so weiter und so weiter. Dass eventuell Überschneidungen da sind, ich glaube, die Leute wissen das, dass die Prozessbeschreibungen innerhalb der einzelnen Aufnahmen auch indifferent sind. Ja, die werden immer nur dann hervorgeholt, die Prozessbeschreibungen, wenn ich wieder ein Audit habe, damit ich wieder mein Zertifikat
kriege. Ja.
So, und da ist aber, ich wiederhole mich, in den Prozessen liegt so viel Wissen drin, über das gesamte Unternehmen, über die Arbeitsweise, über Datenschutz und vor allen Dingen, ich sage einfach Informationssicherheit, weil Datenschutz ist Teil der Informationssicherheit. QM mit den Prozessen ist Teil der Informationssicherheit und Datenschutz ja sowieso, IT-Security auch. Es ist alles irgendwo Informationssicherheit. Das ist für mich der Überbegriff.
Bin ich ganz bei dir. Ich finde es schwierig, immer diese Inselbetrachtung. Der eine macht Datenschutz, der andere macht dies. Es sind alles Themen, die ineinander greifen, die voneinander profitieren können und auch gemeinsam angegangen werden sollen. Auch wenn man sagt, der Datenschutz arbeitet dagegen und behindert irgendwo. Aber nein, es gilt einfach, einen gemeinsamen Weg zu finden und die geeigneten Anforderungen beziehungsweise die Anforderungen, die ans Unternehmen und das ISMS gestellt sind, in Einklang zu bringen. Und ich glaube, da ist genau der spannende Punkt, wo man als ISMS-Beauftragter in welcher Form auch immer dann Spaß bei der Zusammenarbeit gewinnen kann.
Ja, es liegt aber auch häufig, ich habe ja in verschiedensten Unternehmungen, in denen ich selber gearbeitet habe, wo wir jetzt Kunden haben, man findet halt die unterschiedlichsten Typen von Datenschützern, ISBs und so weiter. Ich kann halt, wenn ich paragraphentreu bin, kann ich ein Unternehmen halt mit dem Datenschutz auch platt machen oder auch mit der Informationssicherheit, kann dafür sorgen, dass es keinen Spaß macht. Und wenn wir ehrlich sind, Datenschutz und Informationssicherheit wird ja wirklich in den meisten Unternehmen tatsächlich gelebt. Was einfach daran liegt, dass es zu trocken rübergebracht wird. Es sind trockene Themen. Es sind Themen, die irgendwo beeinflussen. Man kann sie aber auch vernünftig rüberbringen und dass es Spaß macht. Es sind aber auch Dinge, die vorgeschrieben sind durch den Gesetzgeber. Du musst Datenschutz, du musst jetzt Informations, du musst. Alles, was ich muss, macht keinen Spaß. Dass ich aber dann sage, jetzt nehme ich wieder das Thema BCM. Wenn ich das richtig mache oder anders denke, vielleicht sogar über die Prozesse denke, dass ich dann aus allen Bereichen, die wir eben genannt haben, Mehrwerte ziehen kann, indem ich vielleicht bereit bin, einen kleinen Wandel im Unternehmen voranzutreiben, da arbeite ich dran, das den Unternehmen zu zeigen und wir ernten absolut positive Kritik.
Den Wandel kann ich übrigens ganz gut vereinbringen mit dem Thema Unternehmenskultur. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo man sagt, diese Themen, die müssen einfach an den Mitarbeiter herangetragen werden und nicht als Last oder als Übel dargestellt werden, sondern als Vorteil. Letztlich geht es darum, mein Gehalt zahlbar zu machen und das ist von funktionierenden Prozessen, von funktionierenden Unternehmungen abhängig. Insofern muss der Mitarbeiter auch erkennen, das, was wir machen, machen wir nicht gegen ihn, sondern für ihn.
Ja, und wie häufig reden wir auch über Fachkräftemangel und auch über rote Zahlen in Unternehmen, gerade in der jetzigen Situation. Vielleicht mache ich mich gerade unbeliebt. Ich behaupte einfach mal, nicht jedes Krankenhaus müsste so hohe rote Zahlen haben und müsste so einen hohen Fachkräftemangel haben, weil, wie wir eben schon sagten, wie häufig werden wir bei der Aufnahme gleiche Dinge gefragt? Kann ich mir alles sparen? Das sind vielleicht nur 30 Sekunden bei einer Aufnahme, wo ich doppelt gefragt werde in drei Bereichen. Aber summiere das mal mit den Patienten, die pro Tag aufgenommen werden. Da kommen dann nicht nur Minuten, da kommen dann auch schon mal Stunden zusammen. Nehme ich diese Stunden, die addiere ich über die einzelnen Prozesse, fallen dann auch schon wieder Fachkräfte hinten raus und ich bin produktiver.
Nehmen wir diese 30 Sekunden einfach mal als Grundwert bei der Betrachtung aktueller Kritis-Schwellwerten von 30.000 Behandlungsfällen. Wenn man da mal selber rechnet, merkt man ganz schnell, wie viel Zeit da drin steckt und wie viel Zeit auch möglicherweise optimiert werden kann.
Richtig.
Auch wenn man als Mitarbeiter Angst hat, dass man wegoptimiert wird, aber ich glaube, das ist gar kein Thema, weil die Aufgaben sind da, ist gar keine Hürde.
Absolut.
Wenn wir übrigens über diese Prozessdokumentation sprechen. Wir haben vorher auch schon mal so ein bisschen im Vorgespräch uns unterhalten über digitale Lösungen. Wenn ich mir überlege, ich müsste alles zu Papier bringen, diese ganzen erfassten Prozesse, die ich hier jetzt niederschreibe, die ich visualisiere. Wer arbeitet später damit? Es guckt ja keiner in den Ordner, in den Schrank und sagt, oder hol mal die drei Ordner mit den Prozessdokumentationen raus, ich möchte jetzt da etwas machen. Wer profitiert von meinem Ergebnis, was ich dort treibe?
Alle. Einfache Antwort, alle, Punkt. Warum? Wenn ich es richtig mache, ich jetzt vielleicht so ein bisschen Werbung, wir haben ein System, wo wir Prozesse allen zur Verfügung stellen. Ich nenne das lebendiges Prozessmanagement. Was machen wir? Wir zeigen sowohl BPNN an, wir zeigen die Prozessbeschreibung an, die einzelnen Prozessschritte. Und wenn ich doch dabei, und da kommt wieder das Thema Onboarding neuer Mitarbeiter, wenn ich das immer aktuell habe, kann ich das zum Onboarding neuer Mitarbeiter nutzen. Eine Kollegin hat das mal irgendwo genutzt und hat gesagt, ich konnte die Onboarding-Zeit für Mitarbeiter signifikant verringern. Ich kann das nicht in absoluten Zahlen immer ausdrücken. Aber wenn ich gewohnt bin, mit diesem System zu arbeiten, habe ich die Prozesse und ich kann nachschauen. Oder aber, Ein Beispiel, ein Patient geht verlustig, ist einfach abgehauen. Das ist ein Teil, was nicht so regelmäßig vorkommt. Jetzt stell dir vor, du hast eine junge Pflegekraft auf der Station, da passiert das, die ist gerade zuständig. Die wird total aufgelöst sein und schauen in irgendwelchen Schubladen aktuell, was muss ich tun? Oder ruft ihre Vorgesetzte an oder. Wenn ich diesen Prozess aber in einem System habe, was online zugreifbar ist, dann kann ich das einfach abarbeiten. Vielleicht wird der Patient dadurch wesentlich schneller gefunden.
Aber das bedingt, dass die Mitarbeiter das Leben, dieses mit solchen
es
Systemen
muss
wirklich auch leben
werden.
Und arbeiten. Ne? Sonst
es
das
muss
nichts.
Gelebt werden. Auch eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, ja, wie kriegen wir das denn an die Mitarbeiter ran? Ja, dadurch, neue Mitarbeiter werden nur noch mit diesem System ongeboardet. Die werden darüber geschult und die werden das nutzen. Und alten Mitarbeitern sagt mal, steht doch in dem Ding drin, schau nach. Und ich habe dann die Prozessverantwortlichen, weil es wird immer irgendwo in jeder Abteilung, in der Pflege, bei den Medizinern, wird es ein paar Leute geben. Und nur die paar brauchen wir auch, die bereit sind, diese Extrameile der Prozessdokumentation und so weiter zu gehen, also prozessverantwortlich zu sein. Und wenn die das dann ins Unternehmen hineintragen, das ist dann ein Stück weit deren Aufgabe. Ja, aber die können die Kollegen ja dann auch mit begeistern. Es ist ein totales Misstrauen da, weil ich gebe ja, man macht damit auch so einen Wechsel von Top-Down auf ein bisschen auf Bottom-Up. Ich nenne es Top-Down gesteuertes Bottom-Up. Also
bidirektional.
Ja, genau.
Doc, eine Frage habe ich noch für euch. Also das ist eigentlich eine sehr umfassende Frage, aber vielleicht können wir da einen kleinen Blick drauf werfen. Aus dem Thema Notfallmanagement hin zur Business-Kontinuität, ein schwieriges Wort immer. Ich glaube, das muss man irgendwie sich
Ausfallmanagement. Deswegen sage ich immer Ausfallmanagement.
Ja, oder Kontinuitätsplanung. Das ist das deutsche adäquat dazu. Genau. Doc, wenn Prozesse ausfallen, kommt auch an irgendeiner Stelle der Punkt, wo ich sage, das ist jetzt nicht nur ein einzelner Prozessausfall, den ich im Rahmen eines Notfallmanagements jetzt behandeln und wieder in Gang bringen kann, sondern ich steuere auf eine Krise im Unternehmen zu. Ich habe wirklich einen größeren Impact, wo erweiterte Maßnahmen notwendig sind. Berücksichtigst du in dieser Prozesserfassung oder in der BIA auch schon diese Aspekte? Ab wann ist der Ausfall von Prozessen oder vielleicht eine Summe von Prozessen ein Thema für eine Krise im Unternehmen? Und vor allen Dingen, was resultiert daraus?
Interessante Frage. Ist nicht jeder Ausfall eine Krise?
Das ist ein Diskussionsthema tatsächlich. Ich bin da nicht von überzeugt. Für mich ist eine Krise immer eine Situation, die ich nicht mehr mit normalen Kräften wiederherstellen kann.
Ja,
aber das ist definitiv auf Betrachtungsweise. Ja.
So, warum stelle ich diese Frage? Stell dir vor, du bist Pflegekraft und jetzt funktioniert dein Tablet nicht, mit dem du die elektronische Fieberkurve befüllen möchtest. Dann ist es natürlich erstmal Aufgabe der Pflegekraft zu sagen, ist das Tablet kaputt oder woran liegt es? Wenn ich aber feststelle, die Applikation funktioniert nicht oder das WLAN funktioniert nicht, ist dann die Pflegekraft dafür verantwortlich? Nee, dann muss es weitergegeben werden. Es muss weitergegeben werden an die Verantwortlichen für Applikation oder Netzwerk. Und entsprechend, ich bin auch der Meinung, dass auch solche Dinge müssen dokumentiert werden. Wir reden im ISMS immer über Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. So, wenn eine Verfügbarkeit nicht gegeben ist, und das ist es in dem Moment, ist es auch zu dokumentieren. Also muss es auch irgendwo laufen. Und dadurch steuere ich den Prozess ja an, wie gehe ich damit um? Sodass es irgendwann an den Punkt kommt, dass man feststellt, oh, das ist ja WLAN, oh, das ist ja nicht nur da, das war die erste Meldung, diesen WLAN-Ausfall haben wir auch da und da und da, also haben wir ein größeres Problem. Irgendwo muss man festlegen, ist es eine Krise, ja, aber dann steuere ich den Prozess automatisch an. Das ist genau das Gleiche wie im Datenschutz, eine fehlgeleitete E-Mail. Die gibt es in jedem Unternehmen zuhauf. Schau mal in die entsprechende Dokumentation, wie wenig von fehlgeleiteten E-Mails da drin steht. Auch das ist wieder ein Umdenken, weil wir haben eine Angstkultur. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich versuche das irgendwie zu umgehen. Nee, lass uns doch damit offen umgehen. Und ja, wir haben hier ein Problem, ich gebe das weiter. Und in dem Moment, wenn ich feststelle, ab einem gewissen Punkt, muss ich das entsprechend kommunizieren, dann habe ich auch meinen Plan, dann habe ich meinen Krisenplan. Wer muss informiert werden? Dann kann ich aus meiner Sicht wesentlich schneller agieren und auch eine Krise identifizieren.
Da bin ich ganz bei dir. Also da kann ich aus aktueller Erfahrung wirklich auch sprechen. Es ist wichtig, die Informationen über Notfälle, Krisen oder krisenähnliche oder anfängliche Situationen auch wirklich rechtzeitig klar zu machen, um auch dem System die Möglichkeit zu geben, genau diese Fehler in Prozessen oder Ungereimtheiten in Prozessen zu identifizieren. Wenn ich bei der Aufnahme wieder zurückblicke, dass dort Daten eben nicht vollständig erfasst werden und erst später zuträglich von irgendwem nochmal nachgetragen werden, ist genau dort möglicherweise ein Risiko für das Unternehmen, was Konsequenzen insbesondere natürlich im Datenschutz auch haben kann.
Das sollte keine aber Frage. Nicht so weit gehen, dass du als Notfallpatient deine EGK zwischen den Zähnen haben musst, damit du überhaupt aufgenommen wirst.
Manchmal bist du als Notfallpatient ja auch gar nicht mehr dazu in der Lage.
Das kommt dazu.
Ich habe einen Punkt noch, den ich mal hinterfragen möchte. Wenn ich viele Prozesse definiere, auch die Reaktion auf Ausfälle schon mal vordenke. Hand aufs Herz, wie ist deine Erfahrung mit der Beübung und dem Testen von Szenarien, von Ausfallszenarien? Es sind immer Ressourcen, die gebunden sind. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das macht Aufwand, das macht richtig Spaß, sage ich jetzt vorsichtig, weil es kommen Erkenntnisse raus. Aber wenn du einfach mal so einen Weitblick machst, wie realistisch ist diese Anforderung, nicht nur Backups zurückzuspielen mal regelmäßig, sondern wirklich auch mal diese Auswahl von Prozessen durchzuspielen?
Oh, das wird in einem Prozentsatz kleiner, also in Nachkommastellen, wenn ich die Unternehmen betrachte, tatsächlich gemacht. Wenn ich betrachte, seit 2017 haben wir die Definition von Kritishäusern. Eigentlich 2015, 2017, seitdem sollen sie was haben und werden seitdem ja auch alle 2 Jahre auditiert. Und wenn ich dann sehe, dass es Häuser gibt, die sich jetzt aktuell mit Risikomanagement befassen, wo wir auch unterstützen, und viele noch nicht mal eine Notfallplanung haben, weiß ich, dass es größer 90% alle Häuser sind, die gar kein BCM haben. Dann brauchen wir auch nicht darüber sprechen, wie mache ich Übungs. Nehmen ein anderes Beispiel, wenn du ein ISMS aufbaust und dann fragst du ja, wie Notstrom, ja, haben wir alles. Und dann sagst du deinem IT-Leiter, darf ich denn mal den Notausgang drücken? Und schau dir die Reaktion an. Ich glaube, dem geht alle Farbe aus dem, nicht nur aus dem Körper, sondern aus dem Oberkörper raus. Die werden so gut wie nicht durchgeführt. Es ist einfach so. Also weit ist man noch nicht.
Man ist vielleicht im Doing tatsächlich so, also ich erlebe wirklich, dass auch sehr viele Notfallszenarien schon gedacht werden, auch umgesetzt werden, aber eben nicht mit der Sicherheit, dass wir auch sie planvoll dokumentiert haben und uns wirklich strukturiert Gedanken gemacht haben, wie gehen wir damit um und die Abhängigkeiten. Wie wir wieder auf den Anfang nochmal zurückblicken, zu sagen, starte ich einfach durch und versuche die besten Möglichkeiten zu finden, um Ausfälle auch zu kompensieren, oder gehe ich einen strukturierten Ansatz und gehe wirklich mit der Ruhe durch die Prozesse und versuche hier genau das zu erreichen, dass ich mich die Sicherheit habe. Zum Schluss, ich kann den Ausfall punktuell oder auch von Prozessketten entsprechend angemessen begegnen.
Schön wäre es, da arbeite ich dran. Das ist das, warum ich den Job mache. Es ist aber leider Gottes häufig noch so, und das ist die Realität, die meisten haben eine Notfallplanung, da sind Alarmketten drin und da sind vielleicht wieder Anlaufpläne der Systeme drin. Mehr ist dort nicht drin enthalten.
Aber allein schon das Thema Alarmkette finde ich ein Thema, das sollte beübt werden oder das,
ja,
das, auf nicht, jeden das sollte, Fall. Das muss beübt werden. Punkt.
Das, was ich erlebe, dass Krankenhäuser wirklich irgendwelche Notfallübungen machen über irgendwelche Einsätze, es brennt irgendwo, wie gehe ich damit um? Ja, das ist alles schon mal drin. Aber ich glaube, weniger auf die Digitalsysteme bezogen. Natürlich ist dann auch schon mal eine IT davon betroffen und so weiter. Ich selber war in einem Krankenhaus 2015, es war Loki-Zeit, wir waren nicht von Loki betroffen, aber ich musste 1700 Rechner runterfahren. Ja, dann ist dann Feuerwehr und alles ist rumgefahren und haben die Rechner wirklich physikalisch vom Netz getrennt. Wir wussten ja noch nicht mal, wo überall alle Rechner standen. Das ist einfach so. Das ist, du kannst die tollsten Regelungen haben, dass ein IT informiert werden muss, weil der Rechner zieht um und trotzdem wird es irgendwo getan. Also ich behaupte einfach mal, kein Unternehmen der Welt und auch vor allen Dingen auch kein Krankenhaus kann exakt sagen, wo steht welches Gerät. Schön wäre es, sollten wir hinkommen, aber du hast immer gewisse Ausnahmen.
Das heißt, ich muss aber auch für die Notfallprozesse, die ich definiere, überlegen, habe ich dafür überhaupt die Ressourcen? Ich kann nicht
das
definieren,
kommt noch
dazu. Im Zweifelsfall fahre 1700 Rechner runter, wenn ich gar keine Menschen habe, die das umsetzen können oder die Überblick dafür haben.
Ja. Ja, das war damals, war es wirklich eine Extremsituation. Wie kriegt man dann ein Krankenhaus wieder ans Laufen? Ich wäre froh gewesen, hätte ich einen Notfallplan gehabt, hätte ich ein BCM zu dem Zeitpunkt gehabt. Da hat sich aber, wie gesagt, 2015 niemand mit auseinandergesetzt. Nur in der heutigen Bedrohungslage, in der wir uns befinden, wird es immer notwendiger. Und wir reden ja nicht nur über die Gefährdung Feuer und Sonstiges, sondern es geht ja über den Cybercrime-Fall, den wir haben. Weil da ist es nun mal so, dann sind die digitalen Systeme meist verschlüsselt. Früher war es denn vielleicht so, du bist ins nächste Mediamarkt oder sonst wo gegangen, hast den Rechner gekauft und hast da was drauf installiert. Heutzutage braucht auch die Lieferung von neuer Hardware, wenn ich das will, oder die Systeme aufsetzen. Das braucht Wochen und Monate. In der Zeit muss ich arbeiten. Ich glaube, es gibt genügend Kliniken, die man fragen kann, wie sie die Zeit überstanden haben.
Ich glaube, da kann ich auf den Standard 204 vom BSI einfach nochmal zurückblicken, wo ich wirklich erkennen muss, wie kann ich oder bestimmen muss für mich, wie kann ich einen Notbetrieb gewährleisten, der nicht adäquat zum Normalbetrieb ist und währenddessen auch die Wiederherstellung wieder erfolgen muss. Das sind Themen, die muss ich auf dem Papier durchdenken und vielleicht im besten Fall auch mal, ja, nicht im besten Fall, ich sage es nochmal, es soll, muss, um bei dem Modalwert ein bisschen zu formulieren, stattfinden, dass mindestens eine Stichprobe von Prozessausfällen auch beübt wird, um auch die realistische Einschätzung treffen zu können. Ist das, was wir uns am Tisch ausgedacht haben, überhaupt umsetzbar? Lieferbarkeit schon der erste Punkt.
Ich bin da absolut bei dir, aber davor ist es erstmal wichtig, dass ich, wenn ich Ebene denke, da muss ich auch erstmal dafür sorgen, dass ich die Prozesse erfasst habe und dass dann auch alle Mitarbeiter wissen, wie ist der Prozess und auch wissen, was ist im Ausfallsystem zu tun. Das einfachste Beispiel, ich werde immer gefragt, ja, unser System, das kann sowohl on-premise als auch in der Cloud betrieben werden. Ja, wir wollen es on-premise. Wo ich dann immer sage, ja, macht ja vielleicht Sinn, aber was ist, wenn ihr wirklich einen Cybervorfall habt? Dann ist auch dieses System nicht mehr nutzbar. Dann kann auch keiner mehr nachgucken. Es sind einfach diese Dinge, da wird ja nicht drüber nachgedacht.
Und ob die Cloud im Ernstfall auch verfügbar ist.
Das ist der nächste Punkt. Ja, mittlerweile ist ja C5 in aller Munde. Ja, natürlich kann ich immer wieder irgendwas noch mit meinem Handy machen. Höchstwahrscheinlich, wenn der Mobilfunk denn funktioniert. Das sind alles solche Sachen. Ja.
Gerade Kommunikation, wenn du es gerade ansprichst, ist schon das erste wichtige Thema, sich Gedanken zu machen, wie ich in solchen Situationen überhaupt noch kommunizieren kann, wenn ich mein E-Mail-System nicht mehr zur Verfügung habe, meinen Instant-Messenger nicht mehr zur Verfügung habe, andere Kommunikationstools, mit denen ich täglich arbeite, die dann aber möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Und das gilt es auch zu erproben, zu testen und zu klären, wie kann ich umgehen.
Absolut, absolut. Und das ist halt auch zwingend notwendig. Ich glaube aber, nein, ich bin fest davon überzeugt, dass viele Häuser und viele Unternehmen, auch außerhalb des Gesundheitswesens, von diesem Punkt, dass sie etwas üben könnten, noch weit entfernt sind.
Da stimme ich dir zu.
Leider.
Dirk, ich mit dem Blick auf die Zeit möchte ich mich erstmal ganz recht herzlich für unser durchaus, mindestens für mich, aber ich glaube auch für unsere Zuhörer, sehr interessanten Austausch bedanken. Wir haben das Thema BCM nur immer wieder mit angerissen, aber trotzdem auch alle Themen, die wir jetzt besprochen haben, zahlen hier darauf ein und ich glaube, sie sind wichtig, einfach mal mit in den Fokus zu nehmen und ich glaube, hätte ich mitgeschrieben, mein Zettel wäre mehr als voll. Ich bedanke mich für deine Zeit, für den Input, den du mir hier mitgegeben hast und unseren Hörern insbesondere. Unseren Hörern natürlich fürs Zuhören, dass wir euch wieder einen spannenden Inhalt präsentieren durften. Wir nehmen auch gerne Vorschläge für weitere Themen, die eben auch mal fachspezifischer sein können. Wenn wir entsprechende Ansprechpartner haben, kommt gerne mit uns ins Gespräch. Wir versuchen dort auch gerne uns mit euch auszutauschen. Nichts anderes habe ich mit Dirk gemacht. Er ist sofort zugekommen und hat gesagt, das ist mein Thema. Also lass uns drüber sprechen. Und zufällig haben wir da ein Match gehabt, was sich auch noch von der Historie ergeben hat. Ja, wir freuen uns natürlich auch über positives Feedback, positives Voting auf den Plattformen. Ihr kennt das alle. Sterne, Glocken, tut uns was Gutes. Ihr könnt euch bei Fragen, Lob, Kritik an podcast@isms-x-plane.de wenden. Und in aktuellen Zeiten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr sagt, ISMS, BCM ist für mich ein Thema. Ich möchte mich da engagieren, ich möchte da tätig werden. Ich habe schon die ersten Erfahrungen natürlich gesammelt in meinem Bereich. Ich möchte vielleicht das auch in der Beratung machen. Dann wendet euch an uns und nutzt einfach unsere E-Mail bewerber@abbad.de, um vielleicht auch mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten und die Welt ein Stück weit sicherer zu machen und die Unternehmen mit an ihrer Business-Kontinuität zu fördern. Dirk, herzlichen Dank für unseren Austausch, für unsere Gäste. Versuchen wir noch einige Informationen in den Shownotes zu hinterlegen. Und den Kontakt zu Dirk stellen wir mit auf die Seite, wenn ihr da nähere Fragen zu habt, insbesondere Thema Gesundheitswesen, Thema BCM, gerne auf ihn auch zukommen oder auf uns. Nutzt den Weg und ich schaue gespannt auf die nächste Folge, genau wie ihr. Lasst uns wiederhören. In dem Sinne, vielen Dank allen und bis zum nächsten Mal.
Danke, Alex, und den Hörern alles Gute. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Abbad. Gemeinsam Freiräume schaffen.